Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Tage sind schon wieder ins Land gezogen. Es ist Zeit für die nächste Folge von Kreisab und ich freue mich auf eine tolle Woche. Ich darf allerdings noch nicht zu viel verraten, aber was ich sagen kann ist, es wird mindestens mal ein Interview geführt, auf das ihr euch schon sehr, sehr freuen könnt, mit einem prominenten Namen aus dem Handball, und das wird dann demnächst hier gesendet. Das wird so ein klassisches 1:1 Interview. Ich mache mich ein bisschen auf Reisen und dann führen wir ein längeres Gespräch. Mit wem verrate ich allerdings noch nicht. Aber wie gesagt, ich denke, es wird euch relativ begeistern. Begeistern wird euch hoffentlich auch die heutige Ausgabe, denn ich habe spannende Gäste mit dabei. Zum Beispiel den Kollegen Dirk Pille. Der ist Experte beim TSV Eisenach und der wird uns erklären, was hat es denn eigentlich auf sich mit der Trainerverpflichtung von Sebastian Hinze ab der kommenden Spielzeit und wohin zieht es Marco Grgic wirklich? Dann im Interview der Woche ist der Geschäftsführer der HSG Krefeld, André Schicks, zu Gast. Wie ist das, wenn man ein ambitionierter Drittligist ist, aber man weiß ewig nicht, ob man denn aufsteigt oder nicht? Und wie groß ist das Risiko, wenn man in eine große Arena geht, die man erstmal füllen muss, wenn man in der dritten Liga unterwegs ist, und trotzdem gelingt es eigentlich jedes Mal? Das bespreche ich mit ihm zum Abschluss der Ausgabe, und gleich begrüße ich eine Kollegin, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Wir sprechen nämlich über die Füchse Berlin. Wer das aber ist, das verrate ich euch auch erst gleich. Wir schauen mal auf ein paar Ergebnisse, denn das ist ja durchaus interessant, was am Wochenende wieder los gewesen ist, beispielsweise in der Bundesliga. Sehr beeindruckend, dass Bietigheim fast einen Punkt mitgenommen hätte aus Hamburg. Das war echt eine enge Kiste. Der HSV steht aber aktuell bei echt soliden 21:19 Zählern, und da hätten wahrscheinlich einige gedacht, dass es durchaus schwierig werden kann in dieser Spielzeit für die Hamburger, insbesondere nach dem Theater, was es dort zum Ende der vergangenen Spielzeit gegeben hat. Der SC Magdeburg ist weiter souverän. Das Ergebnis in Göppingen ist deutlich knapper ausgefallen, als der Spielverlauf es hergegeben hat. Am Ende nochmal 4 Treffer in Serie für Göppingen, aber Magdeburg gewinnt dann mit 28:25 und sie robben sich wieder langsam ran. Sie haben aktuell 9 Minuszähler auf dem Konto, aber noch Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz. Wir wissen, warum das der Fall ist, unter anderem aufgrund des schrecklichen Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Und ja, was gibt's noch zu berichten? Ich habe gestern ein Champions League-Spiel kommentieren dürfen für Dein, und zwar bei den Frauen. Hat sich die HB Ludwigsburg nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Im Gegenteil, es gab eine dicke Klatsche gegen die zweite Garde von Odense. Da waren einige Stammspielerinnen nicht mit dabei. Umso erstaunlicher, dass es so eine hohe Niederlage gab. Sie spielen aber jetzt in den Playoffs gegen Krim Ljubljana. Das ist ein schlagbarer Gegner. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen so vielleicht 45-55, dort das Viertelfinale zu erreichen. Und vielleicht ist es ja wie in der Vorsaison. Sie gehen mit wenig Erwartung der Öffentlichkeit in diese Playoffs, und im vergangenen Jahr, wir wissen es, haben sie dann das Finale von Budapest erreicht. Aber jetzt ist es dann auch an der Zeit, meinen ersten Gast in der heutigen Ausgabe zu begrüßen. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt, als ich ihr geschrieben habe. Und dann dachte ich, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Über 11 Jahre Kreisab und sie ist noch nie mit dabei gewesen, obwohl wir uns immer großartig unterhalten, und für mich ist sie einer der feinsten Menschen, die man im Handball überhaupt finden kann. Und dann schreiben mir auch Millionen von Fans, warum ist denn Annette Sattler noch nie bei Kreisab gewesen? Und dann habe ich mir gedacht, ich muss sie unbedingt einladen. Schönen guten Tag, hallo Annette.
Hallo Sascha, ganz, ganz lieben Dank für die tollen Worte zum Einstieg. Aber ich glaube, du bist nicht ganz richtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einmal schon bei dir zu Gast war. War das so eine Spezialsendung? Also ich weiß, dass wir mal über Alfred Gislason gesprochen haben. Ich glaube, kurz nachdem er Bundestrainer wurde. Aber es kann sein, dass das irgendwie so ein WM-Spezial oder EM-Spezial von dir war.
Ja, das könnte theoretisch durchaus der Fall sein. Ich habe ja so eine große Übersicht, da stehen die einzelnen Sendungen drin, aber bei den Sondersendungen liste ich nie auf, wer da zu Gast ist, weil da müsste ich nochmal eine extra Übersicht schaffen. Ja, aber es könnte tatsächlich der Fall sein. Also das ist, glaube ich, jetzt wo du es sagst, ja, eventuell so gewesen, aber jetzt in der regulären Sendung ist es auf jeden Fall deine Premiere und ich möchte schöne Grüße rausschicken an die Kollegin Caroline Paul, denn die hat sich leider den Arm gebrochen und deswegen arbeitet sie derzeit nicht. Gute Besserung, Caro. Ich hoffe, du bist bald wieder auf den Beinen und kannst dann auch wieder in die Halle gehen. Wir sprechen natürlich heute über diesen Kracher Füchse Berlin gegen die SG Flensburg-Handewitt, über das, was das macht mit der Meisterschaft bzw. der Lage in der Tabelle und ja, dann gibt es natürlich noch ein paar Vertragsverlängerungen, beziehungsweise es gibt dann auch prominente Neuzugänge bei den Füchsen mit Aitor Arinho. Also da ist mächtig was los und wir können ordentlich was besprechen, aber lass uns zunächst mal über deine Erwartungshaltung vor der Partie sprechen. Bei Flensburg gibt es einen neuen Trainer, das lief ja mit dem ganz rund und sie waren souverän jetzt in den letzten Partien. Da hätte man denken können, es wird eine ganz, ganz enge Kiste, wenn wir uns auch erinnern an die vergangenen Duelle Berlin gegen Flensburg. Da war es gerade in Berlin häufig so, dass die Füchse in den ersten 15, 20, 25 Minuten ein unfassbares Tempo gegangen sind. Und am Ende war es ein enges Ding, weil Flensburg in der zweiten Spielhälfte dann nochmal rangekommen ist. Was hast du diesmal vorher erwartet?
Ich habe es mir abgewöhnt, eine Erwartungshaltung zu haben in dieser Saison tatsächlich. Nee, ich finde, das sind so diese Spiele, Berlin-Flensburg, Flensburg-Magdeburg, Flensburg-Kiel, Magdeburg-Kiel. Da macht es überhaupt keinen Sinn, mit irgendeiner Erwartungshaltung reinzugehen, weil irgendwie gefühlt alles und nichts passieren kann. Und ähnlich ging es mir mit diesem Spiel. Es hat sich ein bisschen geändert in dem Moment, als ich erfahren habe, dass Lasse Andersson nicht dabei sein wird bei den Füchsen. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, das steigert die Chancen der Flensburger schon, in Berlin gewinnen zu können. Aber gefühlt hat es ja dem Berliner Spiel überhaupt keinen Schaden beigefügt, dass Lasse Andersson nicht mit dabei war. Also hätte ich es vorher nicht gewusst, wäre es mir wahrscheinlich während des Spiels gar nicht aufgefallen, dass er gar nicht da ist.
Wie müssen wir das denn einordnen, wenn dann so ein junger Akteur wie Mathis Langhoff in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass man hinterher gar nicht mehr über Lasse Andersson spricht?
Ja, alles richtig gemacht bei den Berlinern, würde ich sagen. Also genau das ist ja der Weg, den sie gehen. Das ist ja das, was sie eben schaffen wollen, dass junge Spieler wie Mathis Langhoff eben zu gestandenen Bundesligaspielen werden. Und da sind solche Spiele wie gestern gegen Flensburg, wenn du weißt, es lastet alles auf deinen Schultern und du musst das Ding irgendwie alleine wuppen, daran wachsen die ja auch. Ne? Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder du zerbrichst als junger Spieler an dem Druck oder du stehst halt deinen Mann. Und Mathis Langhoff hat da gestern ganz klar seinen Mann gestanden, hat da einen riesen Job gemacht. Dass das Fehlen von Lasse Andersson nicht aufgefallen ist, hat aber in meinen Augen natürlich auch viel mit Matthias Gitzel zu tun.
Also da ist ja diese eine Szene dann hinterher nochmal gezeigt worden, als du mit ihm und Simon Pütlik das Interview nach dem Spiel geführt hast, wo er über das komplette Feld läuft und er sagt, oh, war sogar zu schnell für den Kameramann.
Ja, das ist es halt. Ne? Also wir sprechen ja oft von Arbeitssiegen und von Handballarbeitern. Und Matthias Gitzel ist ein Handballarbeiter, ohne wie ein Handballarbeiter zu wirken. Also der macht das mit einer Leichtigkeit und mit einer Freude. Die Szene, die du ansprichst, das war in der 40. Minute. Also nicht irgendwie in der dritten, wo die Luft noch da ist, sondern in der 40. Minute, wo echt schon ordentlich Abnutzungskampf passiert ist, gerade bei Matthias Gitzel. Und das war für mich so eine Szene, die einfach symbolisch war für das, was er da gestern wieder geleistet hat. Ohne aber eben, dass man danach auch im Interview das Gefühl hat, da hat sich jemand komplett abgekämpft, sondern der steht da halt immer noch mit einer Lockerheit und hat gesagt, ja, hat halt Spaß gemacht, haben halt ein bisschen Handball gespielt. Also das ist wirklich beeindruckend und faszinierend, wie jemand so ehrgeizig und dabei gleichzeitig so locker und so befreit sein kann. Es gibt selten diese Kombination.
Er hat natürlich auch der Partie extrem seinen Stempel aufgedrückt. 8 von 10, also wieder eine überragende Quote. Und vor allem, was natürlich bei ihm wichtig ist, er bindet immer auch den zweiten Gegenspieler. Und er hat auch Simon Pütlik im direkten Duell der Best Buddies müde gespielt. Pütlik hatte dann irgendwann auch 2 Zeitstrafen auf seinem Konto. Und sowas beeinflusst ja das Spiel. Das beeinflusst das Abwehrverhalten von Pütlik. Der muss anders in die Zweikämpfe gehen, kann nicht ganz so energisch sein wie vorher. Und ich finde, das hat man dann auch in Teilen der zweiten Spielhälfte tatsächlich gemerkt.
Absolut, es war ja nicht nur Pütlik, sondern auch Jörgensen war es, glaube ich, ne? Der auch mit 2x2 dann in der zweiten Halbzeit war, oder verwechsel ich es jetzt?
Ja, da müsste ich nochmal nachgucken.
Ich glaube, es war Jörgensen. Auf jeden Fall waren 2 Spieler bei den Flensburgern, also Pütlik und ein weiterer, die mit 2x2 vorbelastet waren. Und ja, genau wie du sagst, also wenn die Gefahr besteht, dass du vielleicht das Spielfeld für den Rest des Spiels verlassen musst, dann packst du sicherlich ein bisschen anders zu und gehst ein bisschen vorsichtiger zu Werke, als wenn du eben nicht vorbelastet bist.
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Es war tatsächlich Lukas Jorgensen und Blaž Bogotinček hatte dann auch irgendwann die zweite Zeitstrafe auf seinem persönlichen Konto. Aber was ich halt so beeindruckend finde und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal Mathis Langhoff loben, der zwar auch nur 50% seiner Würfe verwandelt hat, aber es kommt ja dann auch darauf an, wie ist es mit der Passgeschwindigkeit? Wie werden die Spielzüge zu Ende gespielt? Wie gefährlich wirkt er auch auf die Abwehr? Und was das angeht, auch Nils Lichtlein, da kann man natürlich immer denken, nach der Weltmeisterschaft, die lief jetzt nicht ganz so rund für ihn persönlich, wie schnell kommt er wieder rein? Aber da kommen dann auch Würfe aus Situationen, wo man sich vielleicht gar nicht erwartet. Und Matthias Gitzel ist jetzt auch keine 27, 28, 29 Jahre alt. Dieser Rückraum war unglaublich jung und der hat mich gestern komplett begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Absolut, weil das, was du ansprichst, gerade bei Mathis Langhoff und auch bei Nils Lichtlein, bei Matthias haben wir es ja eben schon besprochen, dieses Selbstverständnis, sich dann auch Würfe zu nehmen und eben sich auch nicht verunsichern zu lassen, wenn der ein oder andere eben mal nicht reingeht. Du hast die Quote von Mathis angesprochen, 50%. Ne? Auch da könnte es ja passieren, du nimmst dir einen, es passt nicht und dann fängst du an nachzudenken. Und das beeindruckt mich, wie du in so jungen Jahren schon so klar sein kannst und so ein Selbstverständnis auch von dir und deiner eigenen Leistung und deiner Bedeutung für dieses Team haben kannst, dass du einfach weitermachst. Also, dass du es überhaupt erstmal machst, dass du es dich traust, dass du diese Verantwortung übernimmst. Und auch da machen wir wieder den Kreis rund, sind wir wieder bei Matthias Gitzel und Lasse Andersson. Ich glaube, das ist der ganz, ganz große Verdienst von Spielern dieses Formats, die dafür sorgen, dass diese jungen Kerle dieses Selbstverständnis haben. Also ich glaube, die tragen ganz viel dazu bei, dass eben ein Mathis Langhoff aufs Spielfeld geht und sagt, okay, Lasse Andersson ist heute nicht da, kein Problem, dann mache ich das halt.
Was glaubst du, inwiefern spielt das auch eine Rolle, dass die Philosophie des Vereins so ist, wie sie ist, dass diese Spieler auch wissen, ich darf mir auch mal erlauben, nicht so gut zu spielen und trotzdem wird man da nicht sagen, nee, mit dem können wir in Zukunft nicht mehr arbeiten, weil es ist das Credo von Bob Hanning und Stefan Kretschmer zieht das ja auch mit durch und ich kann mir vorstellen, du kennst ihn natürlich sehr gut, dass Kretscher an der einen oder anderen Stelle auch mal denkt, jetzt hätte ich vielleicht gern den erfahrenen Mann nachverpflichtet, aber auch er sieht ja jetzt, es funktioniert auch gegen Spitzenmannschaften.
Ich gebe die Frage mal zurück, wann machst du die beste Art deines Jobs? Genau dann, wenn du in einem loyalen Umfeld arbeitest, wenn du eine Chefetage um dich herum hast, eine Führungsetage, die dir Vertrauen schenkt, wenn du eben weißt, du kannst auch mal Fehler machen. Was eben dazu führt, dass du weißt, du kannst eben auch Dinge ausprobieren. Das tust du nicht, wenn du Angst haben musst vor Fehlern und wenn du Angst haben musst, für Fehler bestraft zu werden. Dann mindert das natürlich ein Stück weit die Kreativität und den Mut. Also all das sind natürlich Faktoren, die gerade junge Spieler in eine Situation bringen, sich entwickeln zu können und Dinge auszuprobieren. Und das ist in meinen Augen enorm wichtig. Also ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, genau in solchen Situationen habe ich immer die besten Leistungen gebracht, wenn ich in einem vertrauensvollen Umfeld arbeiten durfte.
Jetzt haben wir gerade sehr viel über die Berliner Seite dieses Spiels gesprochen. Lass uns mal kurz auch auf die SG Flensburg-Handewitt schauen. Was machen wir denn aus dieser Leistung der SG?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, für die SG geht es so ein bisschen darum, es klingt jetzt hart, was ich sage, aber die Saison gut zu Ende zu spielen und dann sich mal zu überlegen, und zwar zeitnah, nicht erst im Sommer, was wollen wir jetzt eigentlich? Welche Art von Handball wollen wir stehen? Für welches System wollen wir stehen? Welche Linie wollen wir verfolgen? Fakt ist ja, dass das, was sie aufgebaut haben, was sie aufbauen wollten in Flensburg, was eben ganz, ganz groß mit der Personalie Nikolai Krikau zu tun hatte, das ist hinfällig. Nikolai Krikau ist nicht mehr da. Und jetzt hast du einen neuen Trainer. Du hast auch mit Jubimir Vranjes natürlich jemanden, der gewisse Einflüsse mitbringt, gewisse Vorstellungen hat davon, wie Handball gespielt werden soll in Flensburg. Und ich glaube, das musst du jetzt irgendwie mal alles zusammenbringen. Und dann musst du dir die Frage stellen, wenn du dir die Frage beantwortet hast, welchen Handball will ich spielen, welches System will ich spielen, dann musst du dir die Frage stellen, habe ich dafür noch die richtigen Spieler? Oder inwiefern muss ich eben am Kader auch vielleicht ein Stück weit justieren und Spieler, die ich mit großen Hoffnungen geholt habe, vielleicht auch ziehen lassen und dafür andere holen? Und ich glaube, das ist ein bisschen das große Problem bei der SG Flensburg-Handewitt. Ich habe das Gefühl, die wissen gerade selber nicht so richtig, wer sie eigentlich sind, wofür sie stehen wollen und welche Art Handball sie spielen wollen. Deswegen glaube ich, muss diese Frage ganz zwingend beantwortet werden in Flensburg, bevor man sich da wieder irgendwelche großen Ziele stecken kann. Ich glaube natürlich, ein großes Ziel wird sein, das Final Four der European League zu erreichen. Ich glaube, das werden sie auch tun, können da dann möglicherweise einen Titel holen. Aber ich glaube, in Sachen Meisterschaft ist spätestens seit gestern der Zug für die SG tatsächlich abgefahren.
Aber ist das nicht, Annette, unfassbar kurios, wenn wir mal überlegen, dass die SG Flensburg-Handewitt eigentlich seit jeher für schnellen, attraktiven Tempo-Handball stand mit vielen skandinavischen, insbesondere vielen dänischen Spielern und dann holen sie Aleš Pajovic als Trainer, der natürlich aus der Balkanschule kommt und der vielleicht einen ganz anderen Handball spielen will. Ich habe jetzt mit ihm noch nicht darüber gesprochen, aber im Rahmen der Turniere mal, wenn er mit Österreich unterwegs war als Nationaltrainer der österreichischen Mannschaft. Ich finde das auf jeden Fall mal eine kuriose Entscheidung.
Da geht's dir wie uns allen. Also ich glaube, das war eine Verpflichtung, die uns alle ein Stück weit überrascht hat und die bei vielen eben genau diese Fragezeichen aufgerufen hat, die ich gerade angesprochen habe. Wie kann das zusammenpassen? Also was bedeutet das? Bedeutet das vielleicht einen Kurswechsel bei Pajovic? Bedeutet es einen Kurswechsel bei der SG? Bedeutet es, dass man versucht, das Beste aus beiden Welten irgendwie miteinander zu kombinieren und zu vereinen? Ich weiß es nicht. Und ich glaube tatsächlich, die Verantwortlichen bei der SG, inklusive der Spieler, wissen es gerade auch nicht so richtig. Zumindest wirkt es so auf mich.
Ja, das ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn du diesen Eindruck hast. Und sie haben natürlich auch Baustellen im Kader. Sie wollten unbedingt Matthias Gissel verpflichten. Darüber sprechen wir gleich, weil er seinen Vertrag ja bei den Füchsen nochmal verlängert hat. Sie haben Probleme am Kreis, weil Johannes Goller den Verein verlassen wird. Und bei Lukas Jörgensen sieht es auch so aus, dass er nach Ungarn geht, zu West Brem. Also das sind nicht irgendwelche Baustellen in so einer Kaderplanung.
Plus die Diskussion um Simon Pütlik. Selbst wenn es vielleicht tatsächlich nur Gerüchte und Spekulationen sind, hast du damit einen weiteren Faktor Unruhe im Team. Er ist ein Führungsspieler bei der SG und allein die Tatsache, dass sich Menschen mit der Frage beschäftigen, wie es mit ihm weitergeht, ist halt auch wieder ein Faktor, der zumindest nicht für hundertprozentige Sicherheit bei allen Beteiligten sorgt. Ist doch ganz klar.
Ich bin sehr gespannt, wie es da in Flensburg weitergeht. Der Verein scheint aktuell nicht so extrem attraktiv für Neuzugänge zu sein. Vielleicht im Nachhinein die falsche Entscheidung gewesen, Nikola Krikau vor die Tür zu setzen. Wir kommen zurück zu den Berlinern. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Matthias Gissel hat seinen Vertrag verlängert und da gab es ja auch Spekulationen, weil eben Flensburg an ihm gebaggert hat und sie ihn gerne holen wollten. Das hat jetzt nicht funktioniert. Mit Aitor Arinho haben sie den spanischen Linksaußen verpflichtet für die nächste Saison, der sehr viel Qualität und Erfahrung auch mitbringt auf allerhöchstem Niveau. Weitere Vertragsverlängerung gab es ja auch mit Nils Lichtlein und das ist natürlich auch ein wichtiger Mann in diesem Konstrukt Füchse Berlin. Wie schaffen die das, tatsächlich diesen Kader so zu strukturieren, weil ja auch immer wieder gesagt wird, mit der Konkurrenzsituation in der Sportstadt Berlin ist es äußerst schwer, auch einen entsprechenden Etat auf die Beine zu stellen. Also ich finde es bemerkenswert.
Ja, ich glaube tatsächlich, Kohle ist nicht der Faktor, mit dem man in Berlin überzeugen kann. Sie werden jetzt auch nicht den geringsten Etat der Liga haben, aber ich glaube tatsächlich, dass sie da mit den absoluten Top-Teams nicht zwingend mithalten können. Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die für Berlin sprechen oder die Spieler davon überzeugen können, zu den Füchsen zu gehen. Das eine ist die Stadt und das Umfeld. Ich glaube, das ist ein großer Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Also zumindest für bestimmte Spielertypen, Spielerpersönlichkeiten, denen so ein Umfeld wichtig ist. Und ich glaube, das sind dann schon einige. Natürlich ist es deutlich attraktiver, in Berlin zu leben, in einer Stadt wie Berlin zu leben, als in irgendeinem kleinen Dorf, was wir jetzt vielleicht nicht namentlich benennen wollen, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber dieser Faktor Lebensqualität, der ist in Berlin natürlich wahnsinnig hoch. Und das ist ein Argument. Und das Zweite ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Klarheit des Berliner Weges. Ich glaube, wenn du nach Berlin gehst, dann weißt du, was der Plan ist. Dann weißt du, wie der Weg aussehen soll. Dann kennst du deine Rolle. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wir haben es vorhin kurz thematisiert, wie viel Sicherheit das gibt, wenn du deine Rolle kennst und wenn du in einem vertrauensvollen Umfeld arbeitest. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Faktor, der Spieler in Berlin überzeugt, dass sie eben sehen, dass da Menschen mit Plan und Sinn und Verstand arbeiten und ganz klar in eine gemeinsame Richtung marschieren.
Da kann ich dir nur komplett zustimmen. Ich sehe es genauso, weil ja diese Philosophie ist, glaube ich, auch attraktiv, gerade für Spieler, die noch ein paar Jährchen spielen können, die wissen, okay, ich kann da auch was mit dazu beitragen, dass diese Mannschaft erfolgreich ist. Ich bin nicht das 12. Rad am Wagen, ein bisschen überspitzt formuliert. Und man sieht das ja auch in den vergangenen 5, 6, 7, 8 Jahren, was die Füchse erreicht haben. Sie haben auch Titel gewonnen, wenn auch nicht die deutsche Meisterschaft. Aber da muss ich natürlich jetzt auch nochmal nachfragen. Was macht denn dieser Sieg der Füchse mit dieser Liga? Ist das die spannendste HBL-Saison, die wir jemals erlebt haben? Also wir beide zumindest.
Stand jetzt ja und nächstes Jahr um die Zeit werden wir da sitzen und genau das Gleiche wieder sagen. Also gefühlt potenziert sich das ja gerade von Jahr zu Jahr. Wir haben es letztes Jahr gesagt und dieses Jahr sagen wir es eben auch wieder ja. Es ist wahnsinnig spannend, gerade weil für mich eben aufgrund des Rückrundenprogramms noch ein großes Fragezeichen hinter Melsungen steht. für mich weiterhin großes Fragezeichen hinter Magdeburg steht, weil sie einfach die 3 Spiele weniger haben im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Es ist nicht vorhersehbar, was da in den nächsten Wochen passiert, und genauso wenig ist vorhersehbar, wer am Ende deutscher Meister wird. Ja, es ist Stand jetzt die spannendste Saison, die ich bisher erlebt habe, definitiv.
Ich schaue jetzt gerade mal auf den Spielplan der Füchse Berlin, weil ich mir gedacht habe, wen haben sie denn da noch im Fuchsbau zu Gast und wohin müssen sie noch? Sie müssen noch nach Leipzig, das ist kein Selbstläufer. Sie müssen noch nach Magdeburg, sie müssen noch nach Kiel, sie spielen noch bei den Rhein-Neckar-Löwen, auch wenn es der letzte Spieltag ist. Dann spielen sie auch noch zu Hause gegen Melsungen und auch gegen Hannover. Das ist schon relativ knackig.
Das ist relativ knackig, aber für all die Top-Clubs, die du gerade genannt hast, gegen die die Füchse noch spielen, gilt es ja umgekehrt genauso. Also auch die müssen ja alle noch gegen die Füchse ran und haben damit die potenzielle Möglichkeit oder die potenzielle Gefahr, Punkte zu verlieren. Und das ist das, was ich meine. Das sind genau alles diese Spiele, wo du keine Prognose abgeben kannst und wo meine Erwartungshaltung wirklich mittlerweile einfach bei Null ist, beziehungsweise bei Fragezeichen, weil alles und nichts passieren kann. Ich habe keine Ahnung, wie diese Spiele ausgehen.
Ja, das ist jetzt aber blöd, weil ich wollte dich natürlich festnageln und fragen, wer am Ende deutscher Meister wird.
Ich glaube, dass durch dieses Spiel gestern und durch das Auftreten der Berliner sie ein größeres Wörtchen mitreden, als aktuell in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Also Kretsche hat da ja auch in den Formaten bei Dein nochmal klar Stellung bezogen und hat gesagt, ja, sowas wollt ihr denn? Kein Experte, kein Journalist nennt die Füchse Berlin als Meisterkandidat. Nach gestern Abend vielleicht dann doch, man weiß es nicht. Also das war schon wahnsinnig beeindruckend. Und natürlich hast du davor eben diesen, in Anführungszeichen, Ausfall in der Champions League gehabt bei Wisla Plotz. Also du weißt, auch solche Spiele können den Füchsen Berlin passieren. Aber mit welcher Souveränität sie, man wartet ja immer, schon letzte Saison haben wir immer wieder auf den Moment gewartet, wo den Füchsen die Luft ausgeht. Okay, sie ist ihnen ausgegangen zum Ende der Saison, genau wie im Jahr davor. Und das ist für mich so die entscheidende Frage. Kommt dieser Punkt wieder? Also geht ihnen irgendwann die Luft aus, weil die Kaderbreite einfach im Vergleich zu anderen Vereinen deutlich geringer ist? Oder schaffen sie es dieses Jahr, diese beeindruckende Leistung wirklich bis zum letzten Spieltag durchzuziehen? Dann können auch die Füchse Waldmeister werden, klar.
Also haben wir jetzt hier offiziell bei Kreisab die Füchse als erstes Medium zum Meister gemacht. Kann man das so sagen?
Zum Kreise der Meisterschaftskandidaten. Lass uns das bitte konkretisieren. Okay. Aber ja, das mache ich jetzt einfach mal. Sie sind für mich natürlich, sie sind für mich ein Meisterschaftskandidat. Umso mehr nach gestern Abend.
Ja, wir müssen ja nur auf die Tabelle schauen und dann kann man das nicht von der Hand weisen, denn Melsungen hat echt noch ein toughes Programm und bei Hannover muss man auch erstmal abwarten. Ich freue mich, dass es so eng ist und ich freue mich auch, dass du die Zeit gefunden hast. Du hast mir gesagt, gleich hast du den nächsten Call, du musst also in den nächsten Termin. Nochmal herzlichen Dank, Annette, dass du mit dabei gewesen bist. Erste Pause und gleich geht's weiter und dann sprechen wir über den TSV Eisenach. Wir machen natürlich direkt mit Schwung weiter in der heutigen Ausgabe und wir sprechen jetzt über eine Mannschaft, die ja seit dem Aufstieg oder die Rückkehr besser gesagt in die erste Liga Handball Deutschland so begeistert. Es gab aber vor einigen Monaten ein bisschen Stunk, weil der Trainer Micha Kaufmann den Verein dann jetzt offiziell auch zum Saisonende verlassen wird und das kam nicht ganz so gut an. Beim TSV Eisenach und dem Umfeld, auch der Manager und Geschäftsführer stand sehr unter Druck und in der Kritik und wie sich das alles entwickelt hat, denn mittlerweile hat man ja einen neuen Coach gefunden, das sagt uns Dirk Pille, der für die Thüringer Allgemeine unterwegs ist. Hallo Dirk.
Ja, guten Tag.
Und wir müssen natürlich zunächst aber mal über das Spiel von gestern Abend sprechen. Wir nehmen am Samstagvormittag dieses Gespräch auf und am Freitag hat eine Partie stattgefunden, die in den letzten anderthalb Jahren jedes Mal jede Menge Spektakel geboten hat, nämlich Eisenach gegen Leipzig. Und so war es auch gestern.
Ganz genau. Bis jetzt hatte ja Eisenach immer die Nase vorn. Das hätte auch diesmal klappen können, aber die Leipziger waren also kämpferisch enorm stark und haben sich einfach nicht abschütteln lassen. Und selbst bei 3 Toren Rückstand kurz vor Schluss haben sie noch wieder den Anschluss geschafft und hätten sogar in den letzten Sekunden noch gewinnen können. Also sie hatten noch einen Angriff und so mussten am Ende beide Teams zufrieden sein mit dem Ergebnis. Und das war dann, glaube ich, auch am Ende leistungsgerecht und okay.
Ja, das finde ich auch, zumindest die Phasen, die ich sehen konnte. Es gab aber vor allem im zweiten Durchgang dann von Leipzig diese ja, Mini-Aufholjagd. Und was man ja auch sagen muss, Dirk, ist, die Partie war die ganze Zeit über eng. Also es war jetzt nicht eine Mannschaft, die sich mal so richtig absetzen konnte.
Nee, überhaupt nicht. Ein bisschen eine Vorentscheidung fiel, als in der ersten Halbzeit die rote Karte für Philipp Meier kam. Danach war Eisenachs Abwehr natürlich nicht mehr die gleiche und funktionierte zwar noch, aber nicht mehr in dieser starken Form. Also der Meier, der spielt halt eine ganz, ganz entscheidende Rolle da in dem System Kaufmann. Und die rote Karte, okay, er trifft ihn im Gesicht irgendwie. Das ist wie bei diesen ganzen Gesichtstreffern. Das ist in dieser Geschwindigkeit schwierig. Und für die Schiedsrichter, die müssen dann eben eine Entscheidung treffen. Und die fiel diesmal gegen Eisenach. Und danach war die Abwehr natürlich nicht mehr hundertprozentig die gleiche.
Aber die Entscheidung ging für dich in Ordnung von der Pressetribüne aus betrachtet?
Kann man vertreten. Er saß dann neben mir, neben mir sitzen dann immer die rote Karte-Spieler. Und ja, er war natürlich unglücklich darüber und sagt, ich konnte jetzt auch nicht viel dagegen tun. Das passiert eben. Ja, muss man so akzeptieren. Ist ihm noch nicht so oft passiert, sagt er.
Was heißt denn, die sitzen neben dir? Bist du da auch schon mal des Feldes verwiesen worden und hast da einen Platz auf der Strafbank?
Nee. Auf unserer Pressetribüne ist der Platz für die rote Karte-Spieler. Also die müssen dann ja auf die Tribüne. Und damit sie einen Sitzplatz sicher haben, sitzen sie dann auf der Pressetribüne an einem ausgewiesenen Platz. Also auch ganz lustig. Cricket saß auch schon mal neben mir.
Ja, da kann man natürlich dann direkt auch mal fragen, was passiert ist. Das ist ja eigentlich ganz witzig. Aber lass uns natürlich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was dieses Spiel angeht. Denn ein Akteur, beziehungsweise ein Akteur auf beiden Seiten, so ist es richtig, also zwei Akteure, haben diesem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Und das war auf Leipziger Seite Luka Witzke. 13 Tore hat er am Ende erzielt und dabei war auch der Ausgleich zum 34-34, so ist die Partie ja ausgegangen. Und also was der da auf die Platte gezaubert hat, also ich habe den vielleicht noch nie so stark spielen sehen.
Ja, ich habe schon vor dem Spiel gesagt, alle gegen Witzke, weil Leipzig hat ja wirklich ein bisschen Probleme im Moment, Semper nicht dabei zum Beispiel. Und deswegen war mir eigentlich schon fast klar, dass es hauptsächlich gegen Witzke gehen muss. Und den haben sie wirklich nicht bändigen können an diesem Abend. Also er hat mit Unterstützung seiner Jungs, hat er wirklich ein großartiges Spiel abgeliefert.
Ja, das kann man wohl so sagen. Und auf der anderen Seite war es mal wieder Marco Grigic. Der ist im Prinzip kaum zu bremsen. Also was der Junge spielt, ist phänomenal gut. Er hat jetzt, ich muss mal gerade schauen, schon 158 Saisontore erzielt. Und der trifft ja auch regelmäßig zweistellig. Er macht die 7 Meter rein. Also ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Ruhe der agiert. Der ist jetzt keine 27, 28 oder Mitte 30 mit jede Menge Erfahrung, aber der spielt so herrlich intuitiv, also der weiß gefühlt immer, was er machen muss. Natürlich macht er auch Fehler, aber der begeistert mich komplett.
Ja, ruhig ist er wahrlich nicht, aber es ist fast ein Übermenschliches, was er im Moment leistet. Denn er spielt ja auch weitgehend durch. Also das war jetzt diesmal wieder so. Also da spielte Krikic weit, die spielten fast durch. Also das sind schon übermenschliche Leistungen, die da abgerufen werden im Moment. Und Krikic ist wirklich erst die absolute Seele und das Herz dieser Mannschaft. Und wenn Mengon dann auch nochmal zündet, er hat dann zum Schluss nochmal gezündet in der Endphase, der ist im Moment auch ziemlich müde. Also wenn die beiden funktionieren, dann ist Eisenach schon manchmal schwer zu stoppen. Ja.
Ich schaue jetzt gerade nochmal auf die persönliche Statistik von Marco Grigic. 11 Tore halt, wie gesagt, jetzt gegen Leipzig, 11 gegen Göpping, 10 gegen Lemgo, 9 gegen den HSV. Dann hatte er mal 2 schwächere Spiele gegen Stuttgart und Potsdam, 5 bzw. 4 Treffer, davor 14, 10 und 11. Also das ist schon eine phänomenale Serie und natürlich wecken solche Leistungen auch ein Interesse, das ist ja ganz klar. Das heißeste Gerücht, was es gab, war, Grigic geht zur TSV Hannover-Burgdorf und das womöglicherweise auch schon zur kommenden Saison. Aber dann hörte man mal was vom FC Barcelona tatsächlich. Das kann ich mir sportlich echt vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ist denn nun wirklich Fakt? Also was weiß man, was hört man und was wird gemunkelt?
Naja, also Fakt ist erstmal noch gar nichts. Also man weiß nichts, also von draußen weiß man nichts. Natürlich Hannover ist der Favorit. Also ich habe jetzt auch noch nichts anderes gehört, dass da andere schon ganz nah dran sind. Es soll ja auch so sein, dass Eisenach schon in Kontakt steht und da Verhandlungen führt über eine gewisse Ablösesumme, über die man sich vielleicht jetzt streitet. Ist ja klar, Krikic wird immer wertvoller. Und Eisenach, also meiner Meinung nach weiß Eisenach auch, dass man ihn natürlich nicht halten kann. Das ist einfach zu gut geworden. Und deshalb denke ich, dass er die Mannschaft verlassen wird. Aber es kommt eben noch darauf an, wie viel man noch erlösen kann dafür. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass mit seinem Vater und Twitter dem Manager das nicht mehr so gut läuft, der ja Nachwuchskoordinator in Eisenach war oder ist und jetzt nach Stuttgart mit Mischa Kaufmann geht. Ja, das spielt da sicher auch mit rein, obwohl Grgic ja immer wieder betont, dass er das selbst entscheidet. Und das glaube ich ihm auch. Also sein Vater wird ihn beraten, aber er wird das selbst alles entscheiden, was er machen möchte. Und der Junge, der möchte vielleicht auch gerne Europapokal spielen. Das ist ja in Eisenach so schnell noch nicht möglich.
Nein, wobei man, schweifen kurz vom Thema Grgic ab, sagen muss, die Stabilität, die diese Mannschaft in dieser Saison hat, ein Jahr nach dem Aufstieg, die ist wirklich extrem gut. Man steht jetzt bei 19-19 Punkten. Also vielleicht waren die Experten, die Fans und so weiter alle relativ positiv vor der Saison, dass es wieder reichen könnte zum Klassenerhalt. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben jetzt den 19. Spieltag und die müssen sich nicht mal mehr Gedanken machen, ob sie in der Liga bleiben oder nicht. Also das ist wirklich eine fantastische Entwicklung.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist vor allen Dingen, das ist der Punkt. Das ist eine Entwicklung und die war vorausgeplant und die trifft jetzt auch so ein, wie Kaufmann das geplant hat und auch Witte das geplant haben. Also das ist wirklich ein Ergebnis genau dieser Arbeit. Und das finde ich eigentlich so schön daran, dass sowas überhaupt möglich ist. Also dass man wirklich mit einer Mannschaft mit relativen No-Names, also die wirklich so weit bringen kann, dass sie jetzt in der Bundesliga eine ganz solide Rolle im Mittelfeld spielen können.
Ja, die spielen eine sehr solide Rolle und die könnten am Ende, wie gesagt, einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich finde es phänomenal, auch mit den Mitteln, die man da hat. Aber wir wissen jetzt mittlerweile, dass Micha Kaufmann zum TVB Stuttgart geht. Das ist ja jetzt schon einige Zeit bekannt. Und du hast jetzt gerade von dieser Entwicklung und den Plänen gesprochen. Er nimmt halt auch Daniel Grgic mit und so weiter. Simone Mengon sollten wir auch nicht vergessen.
Grgic glaube ich noch nicht, aber Sneijder und Mengon, genau diese beiden wichtigen Spieler nimmt er mit. Und das hat natürlich für viel Ärger gesorgt in Eisenach, in der Führungsebene, weil angeblich hätte Kaufmann versprochen, dass er niemand mitnimmt, aber die Spieler gehen trotzdem, na klar. Also man braucht sich da nichts vormachen, so ist das Geschäft und da darf man, glaube ich, jetzt auch nicht rumheulen. Das ist einfach so und das muss man dann so nehmen, wie es ist. Man muss eben neue Spieler holen und da sind sie ja schon gut dabei.
Ja, ich meinte jetzt seinen Co-Trainer, beziehungsweise nicht Co-Trainer, sondern Daniel Grgic, den Vater.
Ach so, ja, okay.
Aber es ist natürlich jetzt auch so, dass er Schlüsselspieler mitnimmt mit Simone Mengon. Das ist ja für sein System, das er spielen lässt, ein ganz, ganz entscheidender Akteur. Wie ist denn aktuell das Verhältnis zwischen ihm und Witte?
Ja, professionell würde ich es mal bezeichnen. Es ist total abgekühlt. Also jeder macht seine Arbeit und wir hoffen alle, dass das bis zum Saisonende normal so weiterläuft und mit Erfolg so weiterläuft. Bis jetzt gibt es jetzt keine Anzeichen, dass in der Mannschaft irgendwas dadurch gestört würde. Aber wie gesagt, das Verhältnis ist kein Verhältnis mehr.
Ja, das ist natürlich nicht so gut, aber das hatte sich ja auch abgezeichnet, machen wir uns nichts vor. Aber wenn wir, wie gesagt, auf die Ergebnisse schauen, dann kann man ja schon sagen, dass diese Mannschaft auf jeden Fall weiter zusammenhält und auch Spaß hat, miteinander Handball zu spielen. Und da scheint dieses Verhältnis zwischen dem einen und dem anderen Chef keine große Rolle zu spielen. Und ich schaue jetzt gerade mal auf die Partien, die jetzt für Eisenach in den nächsten Wochen anstehen. Man spielt in Wetzlar dann zu Hause gegen den SC Magdeburg. Dann geht's nach Stuttgart, dann kommen die Rhein-Neckar-Löwen nach Thüringen. Dann spielt man in Flensburg und zu Hause gegen Erlangen. Also da sind einige durchaus schlagbare Gegner mit dabei für den THSV, die in der kommenden Spielzeit trainiert werden von Sebastian Hinze. Hat dich diese Personalentscheidung überrascht, dass es Hinze geworden ist?
Nee, ich wusste es schon kurz davor. Ich hatte noch nicht ausreichend Quellen, aber wir konnten schon mal andeuten, dass es Hinze wird. Und ja, das freut mich auch, dass sie ihren Wunschtrainer sozusagen bekommen haben. Das zeigt ja auch, welchen Stellenwert Eisenach inzwischen in dieser Liga besitzt. Also, dass es für gute Trainer schon interessant ist und fast irgendwie zur Vita gehört, dass man mal in Eisenach gewesen sein muss. Und Hinze ist, glaube ich, eine ordentliche Wahl. Also man weiß nie, ob das alles funktioniert, weil das Risiko ist natürlich in Eisenach auch ein bisschen höher, wenn du eine erfolgreiche Mannschaft hast mit einem speziellen System und fängst dann an, einen Neuaufbau, einen Cut zu machen, wie das Mike Nowak nannte, der sportliche Leiter. Dann ist das natürlich nicht ohne Risiko. Also das wird schon eine spannende Geschichte. Aber der Typ Hinze, den finde ich erstmal ganz in Ordnung.
Ich kenne jetzt Sebastian Hinze aus seiner Zeit beim Bergischen HC ein bisschen besser. Und was ich weiß ist, der macht zum Beispiel in der Abwehr eigentlich keine großen Experimente. Und das ist ja das, was den TSV so auszeichnet in der Zeit jetzt unter Micha Kaufmann, dass sie eben ja beim Gegner so Stress verursachen mit dieser speziellen Deckung und so weiter. Da ist Sebastian Hinze eher klassisch unterwegs. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, dass das funktionieren wird?
Naja, er hat ja gesehen, dass Eisenach in die Rhein-Neckar-Löwen ein paar Mal geschlagen hat. Vielleicht lernt er auch noch was dazu und probiert auch noch mal neue Dinge in seinem Leben aus. Vielleicht kommt er auch deswegen nach Eisenach, um ein paar neue Sachen auszuprobieren. Also ich denke mal trotzdem, er ist ein jetzt schon erfahrener Trainer, der auch innovativ sicher ist für gewisse Dinge. Und es kommt jetzt wirklich darauf an, ob die Neuzugänge einschlagen, ob dieses herausgerissene Herz, was ja mit Mengon und Snyder und Krikic wohl Schwierigkeiten macht, dass man das wieder, wie sagt man, transplantieren kann mit neuen Jungs, die das dann auffangen. Und da haben sie ja ein paar Namen schon in den Raum geworfen. Oskar Jölsson ist ein schwedischer Torschützenkönig, der jetzt Pokalsieger geworden ist, wird vielleicht sogar Meister mit Ystad. Also das ist, denke ich mal, schon vielleicht eine Nummer. Und dann Vincent Büchner, linksaußen von Hannover, auch kein schlechter. Also Tilman Loy haben sie aus Dessau aus der zweiten Liga geholt für den Kreis. Ein talentierter Junge, der wahrscheinlich auch sich in der Bundesliga entwickeln wird. Jetzt hat Witte schon angekündigt, dass es noch einen Spielmacher und einen Rückraumrechten gibt. Also da ist Eisenach jetzt schon auf dem Weg und kann das eben auch finanzieren nach 2 Jahren Bundesliga und größeren Sponsoreneinnahmen, die sie jetzt haben.
Ja, und natürlich vor allem eine Halle, die auch immer voll ist. Das war ja in der zweiten Liga jetzt auch nicht der schlechteste Zuschauerschnitt, aber in der ersten Liga ist er dann halt nochmal höher. Mike Nowak, der sportliche Leiter, hat betont, dass man in Eisenach keinen Duschebaev oder Gislason brauche, sondern einen Trainer, der sich mit der Region identifiziert und der mit seinem Herz für den Verein stehen wird, der für die Region alles gibt, der ein Projekttrainer ist. Und das wäre eben Sebastian Hinze. Was heißt denn eigentlich, sich mit der Region identifizieren? Muss er dann da immer Bratwürste braten oder was bedeutet das genau?
Nee, du musst aber schon ein Typ sein, der die Liebe für Eisenach dann auch im Herzen trägt. Also das darf kein Legionär sein, der sagt, ich komme mal hier 1-2 Jahre und dann bin ich wieder weg, sondern das muss jemand sein, der wirklich diesen Kult, den muss er aufsaugen. Und ich glaube, das könnte Hinze durchaus sein, weil Bergischer HC, das ist ja auch was Spezielles gewesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er das durchaus hinkriegt. Also und wer einmal in Eisenach gewesen ist und in dieser Halle und wenn er dann auch für diesen Verein trainiert, spielt, ja, dann kannst du nur Eisenach mögen. Also da bin ich ganz sicher, dass er das lieben wird.
Was glaubst du denn, wo werden die größten Schwierigkeiten für ihn liegen? Weil es ist natürlich der Trainer, der jetzt nach diesem Übertrainer, so nenne ich ihn mal, Micha Kaufmann kommt, der den Verein in die erste Liga gebracht hat und natürlich auch etabliert hat.
Naja, also wichtig wird sein, dass die neuen Spieler einschlagen, dass seine Art einschlägt, dass er schnell eine Mannschaft formen kann. Die Geduld ist zwar in Eisenach vorhanden, vielleicht mehr als bei anderen Top-Vereinen, also, aber die ist natürlich auch nicht unendlich dann. Also es muss dann schon, sage ich mal so, von Anfang an möglichst gut funktionieren, dass man das Ziel Klassenerhalt, was ja weiter das Ziel für Eisenach bleibt, also das wird jetzt kein Ziel Europapokal oder sowas geben, das ist logisch, aber dass das Ziel Klassenerhalt also nicht in Gefahr gerät und dass die Mannschaft von Anfang an dann auch wieder funktioniert. Also ich bin sicher, das kann einfach gar nicht so sein, dass eine Mannschaft von Anfang an dann auf diesem Niveau spielt, wie sie jetzt spielt, aber kurz drunter sollte es schon funktionieren.
Ich kann mir aber vorstellen, Dirk, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man sich mittlerweile beim THSV, auch wenn natürlich jetzt Leistungsträger gehen werden, einen Vorsprung erarbeitet hat vor möglichen Aufsteigern. Wenn man sieht, dass die Mannschaften, die in der zweiten Liga jetzt ganz oben stehen, am Ende vielleicht so mit 15, 16, 17, 18 Minuspunkten in die erste Liga gehen, dass der Vorsprung eben so groß ist, dass es dann reicht, auch wenn man mal eine schwächere Saison spielt.
Das werden wir sehen. Also wie gesagt, das sind alles Dinge, das kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber es gehen eben erstmal immer, die besten Spieler gehen weg. Nicht alle, aber ein Großteil der besten Spieler gehen weg. Und sowas ist für jeden Verein und gerade für so einen kleinen Verein wie Eisenach ist das natürlich schon ein Risiko.
Glaubst du denn, um nochmal auf Marco Grgic zurückzukommen, dass er auf jeden Fall im Sommer schon weg ist, also im Sommer 25?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt, persönlich. Also habe ich jetzt auch noch niemand gehört, der sich das vorstellen kann. Weil Eisenach kann auch mal ein bisschen Geld verdienen und Grgic hat ja schon mehr oder weniger durchscheinen lassen, dass er höhere Ambitionen hat. Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass er noch bleibt.
Ich habe aber nicht den Eindruck, also zumindest erreicht mich das nicht hier in Nordrhein-Westfalen, dass ihm das irgendjemand in Eisenach übel nehmen würde.
Nein, ich glaube, man hat sich damit abgefunden. Also würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, und es war ja auch erwartbar, dass es so kommen würde, weil er eben so eine rasante Entwicklung genommen hat. Dirk, ich weiß nicht, ob wir in dieser Saison nochmal miteinander sprechen. Es läuft ja so rund beim TSV Eisenach. Ne? Eigentlich passiert ja gar nichts.
Naja, mal sehen. Also es ist immer noch, es glüht immer noch unterm Teppich. Also es ist noch nicht alles wieder gut. Es ist jetzt eine weitgehende Ruhe, aber es ist noch nicht alles wieder gut. Also, und man muss jetzt auch mal gucken, die nächsten Spiele, du hast gesagt, man kann einige gewinnen, man kann aber auch einige verlieren. Also das ist jetzt auch nicht so easy und so vorbereitet, dass das alles so weitergeht mit dem Erfolg. Also der muss erst hart erkämpft werden bis zum Saisonende und das ist noch ein Weg.
Ja, ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird.
Ja, Top-10-Platz ist jetzt ihr Ziel. Das ist jetzt als Ziel auch ausgegeben, intern und auch öffentlich. Also das ist ihr Ziel, das können sie schaffen. Und ich hoffe, dass die Mannschaft das hinbringt. Also, dass sie alle so mit dem Kopf klar bleiben.
Ja, das glaube ich schon. Also ich habe zumindest den Eindruck, man hätte ja glauben können nach dieser, ich nenne es mal Posse um Micha Kaufmann, dass die Mannschaft irgendwie sportlich einbricht. Aber sie hat ja jetzt schon gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Dementsprechend bin ich relativ davon überzeugt, dass das ein gutes restliches Drittel der Saison wird für den THSV Eisenach. Dirk, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um diese Mannschaft, rund um Personalien und so weiter in Thüringen. Das war's zu diesem Thema. Ein Thema haben wir noch und das hört ihr gleich im Interview der Woche. So, und da sind wir auch schon im Interview der Woche angelangt, der heutigen Ausgabe. Ihr kennt das, es gibt dann immer zu Beginn dieses Gesprächs den kurzen Hinweis auf patreon.com/kreisab oder auch den Hinweis auf die Shownotes. Schaut rein, dort findet ihr einen Link zu PayPal, wenn ihr Kreisab gerne unterstützen möchtet. Und gut ist auch immer, uns zu folgen auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Da gibt's Videos in den Stories und so weiter und so fort. Die findet ihr auf den anderen Plattformen nicht. Deswegen gerne bei Instagram folgen. Und heute gehen wir mal wieder in den niederklassigeren Handball. Und damit will ich nicht sagen niederklassig, denn wir sprechen über die dritte Liga und die HSG Krefeld, ein Verein, der in der Vergangenheit auch schon in der zweiten Liga unterwegs gewesen ist und von dem ich mal ganz provokant behaupten möchte, wahrscheinlich viel zu gut für die dritte Liga, aber ein bisschen zu schlecht für die zweite. Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer, mit André Schicks. Hallo André.
Hallo Sascha, lieben Dank für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, was sagst du denn zu meiner These?
Was sage ich dazu? Ja, also interessant. Wir sind natürlich die Saison als einzig ungeschlagene Mannschaft in den höheren Klassen unterwegs, haben eine Mannschaft zusammen, die sehr stark zusammenhält, ihre Leistung abruft. Wir können natürlich im Moment bis zu diesem Zeitpunkt auch mehr als zufrieden sein und natürlich darf man dann auch schon mal mit einem Auge nach oben schielen.
Ja, das finde ich auch. Aber ist es für dich als Geschäftsführer nicht in der Planbarkeit, ich sage das jetzt mal so salopp, relativ beschissen, dass du eventuell ohne Niederlage, ihr habt ja einen Unentschieden bislang, aber sonst alle Partien gewonnen, ohne Niederlage durch diese Hauptrunde, durch diese Saison gehst, um dann hinterher eventuell in Playoffs den Aufstieg zu verpassen, ist doch für die Planbarkeit eine absolute Katastrophe. Also du kannst keinem Spieler sagen, wir spielen nächste Saison zweite Liga, weil du es nicht weißt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Natürlich schließt sich ja daran an diese Runde noch eine Aufstiegsrunde an und diese Aufstiegsrunde ist natürlich komplett unberechenbar. Wir haben es ja auch im letzten Jahr schon gemerkt, wenn du da eben nicht deine Mannschaft voll da hast, wo sie sein sollte und das kann ja auch unter Umständen durch Verletzungen passieren, dass eben auch Ausfälle da sind, dann wird es dann schwieriger, sich da durchzusetzen. Du hast eine tadellose Saison gespielt und am Ende des Tages könnte es passieren, dass du dich nicht durchsetzt. Natürlich, das ist ein Nadelöhr, wo du durch musst und an der Stelle muss man eben schauen, dass man eben dort bestmöglich performt und tatsächlich dann auch auf den Tag genau bereit ist.
Das stelle ich mir extrem schwer vor. Wie machst du das denn mit deinen Planungen? Wie sprichst du dann auch mit Beratern, mit Spielern, was die Zukunft angeht?
Naja gut, also das ist relativ simpel, weil wir natürlich ganz klar mit den Spielern offen darüber sprechen, die natürlich Bescheid wissen um die Situation, dass es natürlich danach auf die Aufstiegsrunde ankommt. Alle Verträge, die geschlossen werden, werden natürlich auf zwei Ebenen geschlossen. Heißt einmal der Zugehörigkeit in der zweiten Liga, aber natürlich in der dritten Liga, wenn der Aufstieg nicht klappen sollte. Daher ist das relativ simpel. Natürlich ist es immer eine doppelte Verhandlung darüber, was passiert, wenn und das ist vielleicht die Herausforderung, aber am Ende des Tages ist das doch relativ simpel zu meistern.
Ist es aber nicht für dich auch, was die Planbarkeit angeht, vor allem finanziell eine schwierige Geschichte? Denn für die zweite Liga musst du ganz anders planen als für die dritte Liga. Du brauchst ganz andere Gelder, ihr habt weitere Reisen und ihr müsst gewisse Bedingungen erfüllen, was die Halle angeht und so weiter. Hast du da nicht schon manchmal ein bisschen Kopfschmerzen?
Ja, natürlich. Die darf man natürlich gerne haben. Es ist ja auch zu begrüßen, dass die Handball-Bundesliga sich strukturell und natürlich infrastrukturell deutlich weiterentwickelt. Und im Gegensatz zu der Aufstiegssituation, die wir vor 5 Jahren hatten, ist sie mittlerweile ja nun auch komplett verändert. Da werden Dinge natürlich mittlerweile vorausgesetzt, die damalig noch gar nicht so am Tage waren. Und deswegen ist es schon eine Riesenherausforderung. Und man muss auch sagen, eigentlich graut es einem dann tatsächlich an dem Tag nach einem potenziellen Aufstieg danach, was dann alles auf einen zukommt, innerhalb kürzester Zeit, was umgesetzt werden muss. Das ist die Herausforderung, die natürlich dann kurzfristig ansteht. Aber natürlich auch die Planbarkeit mit den Zahlen, da gebe ich dir vollkommen recht. Da sind die Hausarbeiten aber dann auch schon weit vorher zu erledigen. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir da also auch gelassen und entspannt hinblicken können.
Das zweite Problem ist, neben der ganzen Organisation und natürlich auch dem finanziellen Aspekt aus meiner Sicht, wenn du jetzt dann aufsteigst, sehr, sehr spät, also zum spätmöglichsten Zeitpunkt logischerweise, da sind ja die guten Spieler in der Regel alle schon vom Markt. Wenn du aber hochgehst mit deinem Verein, möchtest du natürlich aber auch alle Voraussetzungen schaffen, sportlich drin zu bleiben. Ist das auch unfassbar schwer für dich?
Ja, wir planen ja da in die zweite Liga natürlich irgendwo herein. Es ist ja auch ein Kaderumbruch, den du ja sukzessive vornimmst. Du musst schauen, dass du eben immer mehr Profispieler in deinem Kader hast. Ja, das ist aber eigentlich schon eine Weichenstellung, die du auch schon in der dritten Liga meines Erachtens zu erfüllen hast, damit du eben dann auch nahtlos hochkommst. Sonst wird der Weg natürlich zu einer Mammutaufgabe. Ich erinnere mich an unseren Aufstieg, den wir erstmalig hingelegt haben, wo wir tatsächlich mit einer, ich nenne es jetzt mal respektierlich, vielleicht ein bisschen Hobby Mannschaft aufgestiegen sind. Ja, du bekamst den Kaderumbruch ja gar nicht über die Saison hinweg oder beziehungsweise die Pause hinweg getätigt. Deswegen war es natürlich da eine riesen Herausforderung, überhaupt eine Mannschaft auf die Platte zu stellen, die ein wenig den Zweitliga-Ansprüchen genügt. Das ist aber mittlerweile bei uns auch deutlich anders geworden. Der Kader hat sich dahingehend verändert, dass wir also immer mehr Profispieler auch bei uns in den Kader reinbekommen. Und deswegen sind die Jungs natürlich auch heiß darauf, dann die Klasse höher spielen zu können und sind darauf vorbereitet.
Dementsprechend habt ihr euch auch in anderen Bereichen ein bisschen professioneller aufgestellt. Ich kann mich nämlich noch gut an ein Gespräch von uns beiden erinnern, das ich mit dir geführt habe im Rahmen eines Beitrags für den Deutschlandfunk. Da ging es ja dann damals darum, dass ihr gesagt habt, ja, eigentlich sollten wir in der zweiten Liga bleiben. Kannst du denn übrigens mittlerweile verstehen, dass die zweite Liga sagt, nur 2 Absteiger, das ist für uns der bessere Weg? Also mit der Situation und auch der Aufstiegsrunde, wenn ich dir so zuhöre, vermittelst du mir den Eindruck, als könntest du damit leben?
Ja, also ich kann da sehr gut mitleben. Also ich weiß ja nun sehr deutlich mittlerweile, was dann auch Herausforderungen zu meistern gilt, wenn man in die zweite Liga hochgeht. Das ist schon eine Aufgabenstellung, die mit Sicherheit nicht jeder Club in der dritten Liga bewerkstelligt bekommt. Die dritte Liga teilt sich da leider Gottes ja nun auch in sehr viele Klassenunterschiede. Es gibt die Mannschaften, die zunächst mal froh sind, dass sie überhaupt diese Klasse der dritten Liga erreicht haben, infrastrukturell aber wahrscheinlich auch nie in Frage kämen, um dann in der zweiten Liga überhaupt angreifen zu können. Und dann haben wir eine Mannschaftsdichte von dem Mittelfeld, wo eben ja viele Mannschaften dabei sind, die auch gar nicht ambitioniert sind, höher dann eben auch spielen zu wollen. Und dann gibt es eben ein kleines Feld an Mannschaften, die darauf schielen, dass sie natürlich dann irgendwo sich dann auch wieder in der zweiten Liga etablieren können. Das macht die Sache natürlich schon relativ schwierig. Auf der anderen Seite, ja, wir sind vorbereitet und das ist genau das, was wir auch benötigen und woraus wir auch gelernt haben, wo wir das letzte Mal in der zweiten Liga waren. Das betrifft ja nicht nur dann auch die Mannschaft, sondern eben auch im Umfelde. Unsere Geschäftsstelle ist entsprechend gewachsen. Wir haben dort Mitarbeiter mittlerweile, die natürlich dann auch im Tagesgeschäft mit dabei helfen, dass wir alle Aufgabenstellungen sukzessive und in Ruhe abarbeiten können und uns damit dann auch entsprechend vorbereiten können, wenn eben so Herausforderungen kommen, wie dann diese 8 Wochen, die dann bis zum Saisonstart in der potenziell zweiten Liga dann auch anstehen.
Und das ist auch der Grund, warum dieser Verein, glaube ich, eine solide Perspektive hat, dieses Lernen aus der ersten Erfahrung in der zweiten Liga. Das heißt natürlich nicht, solltet ihr jetzt aufsteigen, dass ihr auf jeden Fall in der Liga bleibt, weil man sieht es ja auch an einem Verein wie der HSG Konstanz, die seit vielen Jahren so eine Art Fahrstuhlmannschaft ist, wie schwer das ist, sich dann in der zweiten Liga zu etablieren.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn man auch hochgeht, muss man sich darüber im Klaren sein, dass dort natürlich extrem viel Qualität unterwegs ist, die Leistungsdichte auch teilweise sehr eng beieinander ist. Trotz alledem hat man aber auch in den letzten Jahren erkannt, dass wenn Mannschaften hochgehen, dass sie sich dann dennoch erstmal sehr schwer tun, sich in der Klasse zu etablieren. Das bekommst du eigentlich nur auf der Spielerebene entsprechend kompensiert, indem du auch Spieler in deinem Kader hast, die dann tatsächlich schon die entsprechende Erfahrung mitbringen und vielleicht auch ein bisschen die Hemmnis, dann auch entsprechend auf diesem Niveau spielen zu können. Das heißt also, am Ende des Tages ist das natürlich dann auch die Zusammenstellung des Kaders. Aber da bin ich auch guter Dinge, dass unser sportlicher Leiter Stefan Mehler da die richtigen Entscheidungen trifft und Spieler auch zu uns lotst, die entsprechend auch die Erfahrung mitbringen und sie auch vermitteln können an andere Spieler, die noch nicht diese Erfahrungswerte haben.
Kommen wir aber zurück zum organisatorischen Aspekt und vor allem auch zum finanziellen Aspekt. Ihr habt euch jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, dann entschieden, ein Spiel in der großen Jaila Arena auszutragen, wo normalerweise die Krefeld-Pinguine über viele Jahre zu Hause gewesen sind, sind sie immer noch, aber sie spielen nicht mehr in der DEL. Ich meine, sie sind ja auch mal deutscher Meister geworden. Das ist zwar schon gut 20 Jahre her, aber trotzdem, also das hat eine große Tradition, also hochklassiger Eishockey in Krefeld hat eine große Tradition. Und deswegen stelle ich mir die Frage, warum geht man den Schritt? Wie risikoreich ist dieser Schritt? Wie viele Zuschauer müsst ihr haben, wenn ihr in die große Halle geht, damit ihr bei einem Break-Even seid, also bei einem Nullsummenspiel? Bleibt dann überhaupt was hängen? Und wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Fangen wir damit mal an. Wann bist du zu der Entscheidung gekommen oder hast gesagt, wir gehen mal in die große Arena, wir probieren das mal aus?
Gut, das Ganze hat ja vor 3 Jahren begonnen. Wir sind also zunächst mal die Korrektur. Wir waren jetzt schon zum 3. Mal in der Jaila Arena mit einem Spieltag vor Ort. Wie sind wir damalig auf die Idee gekommen? Es war einfach die Idee zu sagen, wir haben eine große Multifunktionsarena hier in der Stadt, die normalerweise fast ausschließlich nur die Krefeld-Pinguine bespielen. Diese Halle ist optimal dafür, aber auch Handball zu spielen. Und dementsprechend war einfach mal die Idee zu sagen, wir schauen mal, wie ein Derby in unserer Handballregion generell ankommt und wie viel Strahlkraft wir da auch entwickeln können. Und das erste Spiel, was wir dort hatten, war ja dann auch restlos ausverkauft mit 8.245 Zuschauern. War ein absoluter Erfolg. Wir haben seinerzeit gegen den TV Aldekerk gespielt. Mit Recht konnte man an dem Spieltag auch behaupten, ich glaube, ganz Aldekerk war an dem Tag menschenleer, nämlich sie waren alle in der Jaila Arena und haben auch ihren Club unterstützt. Das war ein Event, was noch Wochen danach für Riesenfurore gesorgt hat, weil wir eben dort geschafft haben, alle Handballbegeisterten aus der Region in die Halle zu lotsen, was uns natürlich gestärkt hat zu sagen, das werden wir auch in den Folgejahren natürlich wiederholen. Das haben wir dann in dem Folgejahr dann auch getan. Das war dann auf Karnevalssamstag vielleicht nicht der optimalste Termin, den wir dort hatten, hatten aber dennoch über 7.500 Zuschauer in der Halle. Ich glaube, auch da kann man mehr als begeistert drüber sein und ist ja für die 3. Liga nun wirklich ein Quantensprung. Dieses Jahr haben wir gegen den TV Keuchenbroich in der Halle gespielt. Auch hier war leider Gottes aufgrund des Spielplans für uns der Termin nicht sonderlich optimal. Zum einen spielen wir im Februar jedes Wochenende ein Heimspiel. Zum anderen ist es so, dass jetzt auch gerade die Karnevalszeit viele Eventbesucher natürlich dann an den Wochenenden bindet und es schwieriger war, die Leute dann auch tatsächlich in die Halle zu bekommen. Aber auch hier mit einer Zuschauerzahl von 5.300 Zuschauern, das ist absolut nicht normal und führt natürlich dazu, dass wir auch mittlerweile die Bestätigung haben, dass wir hier angekommen sind in einer ja dann auch wohl Handballregion. Zu den Krefeld-Pinguinen, ja, sie spielen mittlerweile DEL2, spielen dort ja dann auch in den oberen Regionen mit, zeigen immer wieder, dass auch sie die Halle jetzt mittlerweile ganz gut gefüllt bekommen. Vielleicht kann ich da sogar abschweifen. Ich selber habe ja auch eine sehr lange Vergangenheit bei den Krefeld-Pinguinen. Ich war weit über 12 Jahre bei den Krefeld-Pinguinen selber aktiv und habe da mit die Geschichte geführt und geleitet, auch im Kommunikationsbereich. Ich komme selber vom Eishockey, wie man dann vielleicht ja auch heraushört. Aber es ist so, dass ich daher auch schon wusste, warum diese Halle eben auch entsprechend dafür geeignet ist, um dort Handball zu spielen, um dabei den Bogen zu schlagen. Und die Idee seinerzeit kam nicht nur von mir alleine, sondern sie muss ja auch getragen werden von unseren Partnern, von unseren Gesellschaftern und natürlich auch von unserem ersten Vorsitzenden Simon Kribbeck, der das Ganze dann auch begleitet hat und gesagt hat, hey, das finde ich die Riesenidee, das machen wir. Und ja, das ist daraus geworden und ich glaube, wir können jetzt auf die 3 Spiele, die wir dort absolviert haben, positiv zurückblicken. Es wird ja irgendwann in der Zukunft, voraussichtlich nicht in der kommenden Saison, aber zumindest dann in der Folgesaison dazu führen, dass wir dort auch wahrscheinlich erstmal für 2 Jahre tatsächlich komplett ansässig werden in der Jaila Arena, weil nämlich unsere Spielstätte, die Glockenspitzhalle, saniert wird und uns dann für den normalen Spielbetrieb gar nicht mehr zur Verfügung stehen kann. ist dann natürlich wieder eine ganz andere Herausforderung, weil natürlich die Halle dann doch sehr groß ist. Und da ist es dann auch wieder mit voller Power zu schauen, dass man eben die Ränge entsprechend gefüllt bekommt. Aber ich spüre immer mehr die Rückendeckung von den mittlerweile vielen Fans, die an Spieltagen zu uns im Weg finden. Es werden immer mehr. Wir haben stetig steigende Zahlen auf den Zuschauerrängen. Also was wollen wir mehr? Und ich denke, da können wir relativ, ja, positiv auf die Zukunft blicken und auch auf die Veränderung Jaila Arena, die wir dann 2 Jahre lang bespielen müssen, natürlich auch. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal stehen eben erstmal unsere Ziele im Vordergrund und die Ziele sind, dass wir die Saison sportlich so gut wie möglich zu Ende spielen. Optimalerweise steht am Ende des Tages dann auch ein Aufstieg da und die Folgesaison wird ja zunächst mal dann auch in der Glockenspitzhalle gespielt werden und da denke ich mal, dass wir dann auch dort wieder volle Ränge generieren können.
Sehr interessant, was du sagst, weil der ein oder andere wird jetzt sagen, boah, das war aber ein Monolog, aber ich fand es ultra spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal hast du schön dargelegt, wie die Entwicklung war bei den Zuschauerzahlen und was es auch für Gründe gab, dass es nicht immer ausverkauft war, wenn ihr jetzt in der großen Arena unterwegs gewesen seid, aber die Gründe und wer weiß, wie Krefeld als Stadt auch tickt und die Region und wie wichtig da der Karneval ist, der kann, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, warum dann gerade zur aktuellen Zeit ein paar Zuschauer weniger mit dabei gewesen sind, aber das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist ja erstmal dieses Risiko auch einzugehen, denn es ist ein Risiko, oder nicht? Also wenn du in so eine große Halle gehst, dann hast du auch Kosten zu decken und ich meine, ich habe ja diesen Vorschlag, da mal drüber zu sprechen, von einem Hörer bekommen und nochmal danke dafür, hatte ich sowieso auf meiner Liste, weil ich das sehr spannend fand. Aber bleibt dann was hängen? Also könnt ihr finanziell dann ein Plus erwirtschaften aus so einem Spiel, wenn dann 5000 Zuschauer da sind, dass ihr auch was davon habt?
Ja, also dafür muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Natürlich ist das finanziell erstmal eine Riesenherausforderung. Die Herausforderung besteht darin, dass wir normalerweise eine Kostenstruktur von vielleicht 3.500 bis 4.000 Euro pro Spieltag innerhalb der Glockenspitzhalle generieren. Da muss ich aber dazu sagen, dass wir auch zusätzliche Einnahmen generieren können durch einen Getränkeerlös, den wir dort in der Halle komplett für uns vereinnahmen können, was natürlich dann auch nicht zu verachten ist. Das verändert sich natürlich durch den Umzug in die Jaila Arena komplett. Wir sprechen da über ein Kostenpaket von roundabout 35.000 Euro, die wir da zu Buche stehen haben. Heißt, wir müssen natürlich dort schauen, dass infrastrukturell erstmal aus dem Eisstadion ein Handballfeld und ein Handballstadion wird und im Anschluss natürlich dort dann auch gespielt werden kann unter den Sicherheitsaspekten, die man eben in so einer Arena nochmal zusätzlich berücksichtigen muss. Und das führt natürlich zu einer deutlich höheren Kostenstruktur. Und natürlich ist so eine Arena auch zentral vermarktet, heißt also auch der Getränkeausschank ist dort komplett vergeben. Das heißt also, dort haben wir keinerlei Benefit von, dass dort konsumiert wird. Bedeutet also auch, diese Einnahmenseite bricht weg. Und unter diesen Voraussetzungen haben wir seinerzeit mal kalkuliert, dass wir so circa 3.500 bis 3.700 an Zuschauern benötigen, um das Ganze dann auch tatsächlich kostendeckend zu bekommen. Damit habe ich ja dann schon direkt die Frage beantwortet. Also keins dieser drei Spiele war defizitär. Ganz im Gegenteil, wir sind mehr als zufrieden damit und spielt natürlich mittlerweile auch in unserer Saisonkalkulation eine Rolle, aber natürlich auch nur eine beiläufige Rolle. Ja, so sieht es aktuell aus und ich denke, dass wir es auch relativ gut gemeistert haben mit den umliegenden Strukturen, die dazugehören. Die Halle hat sich da also extremst angestrengt, da an Spieltagen wirklich das zu präsentieren und sich so herauszuputzen, dass es auch wirklich attraktiv war für die Zuschauer, die vielleicht noch nicht in die Glockenspitzhalle gekommen sind, dann tatsächlich den Weg in die Jaila Arena zu finden, weil so eine Multifunktionsarena hat nochmal einen zusätzlichen Charme, das kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend war natürlich da der Zuspruch nochmal deutlich größer, auch überregional.
Ich bin schon oft beim Eishockey in Krefeld gewesen. Ich war auch schon bei Handball-Länderspielen in Krefeld in der Arena. Finde sie für Handball tatsächlich für eine Multifunktionsarena relativ gut geeignet. Das ist nicht bei jeder Halle so der Fall. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die kommende Spielzeit wird noch in der Glockenspitzhalle absolviert und dann müsst ihr 2 Jahre lang ausweichen. Also es wäre ja perfekt, wenn ihr dann jetzt aufsteigt oder spätestens nächste Saison und dann in der zweiten Liga in der großen Halle spielen könntet. Da wäre das Risiko deutlich geringer, weil ich glaube, das Zuschauerinteresse wäre auch deutlich größer.
Gut, jetzt muss ich da auch natürlich ein bisschen weiter ausholen. Das ist so, dass natürlich es erstmal optimalerweise so ist, dass wir sportliche Erfolge feiern können. Das zieht den Zuschauer in die Halle und sorgt natürlich für größere Zuschauerzahlen. Da machen wir uns auch nichts vor. eine Saison, wo du eine Niederlage an die nächste zu Hause präsentierst, wird natürlich dann auch irgendwann für den Zuschauer sehr anstrengend. Das kann ich auch nachvollziehen. Deswegen bin ich da noch zwiegespalten, ob da vielleicht die dritte Liga, wo wir nun diese Saison durch die Liga marschieren haben, oder eben, wo man in die zweite Liga wechselt und dort sagt, okay, da könnte auch mal regelmäßig dann eine Niederlage zu Buche schlagen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir die nächste Saison in der Glockenspitzhalle noch unter den gegebenen Voraussetzungen, die dort sind, und die sind teilweise sehr, sehr anstrengend, die Gegebenheiten, weil wir dort also ein Hallendach haben, wo es reinregnet. Manchmal funktionieren die Duschen nur bedingt. Temperaturen des Duschwassers ist auch nicht gerade das Schönste. Alles ist dort ein bisschen spartanischer, soll aber dann ja durch die Sanierung der Halle, was längst überfällig ist, dann ja auch angeschoben werden, dass sie dann wieder wirklich dann ein Schmuckstück wird, wo wir dann auch uns wirklich zu Hause fühlen können und was dann auch auf unseren Handballsport erstmal so zugeschnitten ist. Der Wechsel in die Jaila Arena würde dann aber auch bedeuten, dass wir natürlich dort ganz andere Kostenstrukturen haben. Das muss natürlich dann auch irgendwo von Seiten unserer Stadt geregelt werden, weil wir können dann nicht diese Kostenstruktur wie bei unserem Eventspiel fahren, wo wir dann tatsächlich jedes Spiel 40.000 Euro mal roundabout an Kosten auf dem Zettel haben, wir keine Erlöse haben auf der Getränkeseite. Das würde uns ja generell komplett fehlen. Das ist aber ein Thema, was wir mit der Stadt sehr eng im Dialog auch austauschen und wir da natürlich auch Lösungsansätze erarbeiten, dass eben dieser Weg geebnet ist. Und wir sind hier in Krefeld auch nicht der einzige Sportclub, der diesen Weg jetzt mal gehen muss oder gehen musste. Auch unser damaliger Fußballclub KFC Uerdingen hat so einen Weg hinnehmen müssen, wo sie eine Zeit lang in Duisburg oder auch in Velbert gespielt haben, wo die Stadt eben da verholfen hat, den Weg zu ebnen, dass es eben dann nicht zu einer Riesenbelastung für den Club wird. Anders geht's ja gar nicht. Wir haben es ja nicht zu verschulden, dass unsere Spielstätte nicht bespielbar ist, sondern das ist eben nun notwendig, dass saniert werden muss. Das ist städtisches Anliegen, das auch dann tatsächlich zu tun. Und dann muss man auch schauen, dass wir entsprechend den Weg geebnet bekommen, unter gleichen Voraussetzungen dann eben auch in einer anderen Spielstätte spielen zu können. Es kommt daher auch nur die Jaila Arena in Krefeld in Frage, wenn wir nicht ganz die Stadt wechseln wollen. Das liegt daran, dass eben die Halle auch entsprechende infrastrukturelle Dinge für die zweite Liga bietet. Das würde keine andere Sporthalle in Krefeld bieten. Und von den Zuschauerkapazitäten her wäre es genauso, dass wir da eben in der Stadt Krefeld keinerlei Alternativen hätten, wo wir dann entsprechend auch die Zuschauermengen unterbringen könnten. Also da sind wir auf einem guten Weg, aber es ist eben auch auf der Ebene eine Riesenherausforderung, das überhaupt hinzubekommen. Ich bin aber optimistisch, dass wir es hinbekommen, weil wir da immer wieder positive Signale haben und auch entsprechend im guten Dialog mit der Stadt Krefeld sind.
Das hört sich ja auch alles sehr positiv an. Also ich meine, man kann das auch negativ sehen und sagen, wir müssen 2 Jahre aus unserer Halle raus. Aber auf der anderen Seite bietet es natürlich auch eine Chance, solange ihr finanziell alles im Griff habt. Und du hast gerade gesagt, man braucht so 3.500 Zuschauer. Und wenn ich dir jetzt meine wahrscheinlich letzte Frage heute stelle, bin ich schon sehr gespannt, was du mir antworten wirst. Wo siehst du die HSG Krefeld in 5 Jahren? Siehst du sie eventuell in der zweiten Liga, in der Jaila Arena mit einem Zuschauerschnitt von, ich sage mal, 4.500?
Ich würde mich freuen drüber, ja. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Nein, also wir haben ja nun keinen kometenhaften Aufstieg auf dem Zettel stehen, sondern wir haben ganz klar eine sukzessive Weiterentwicklung auf dem Zettel stehen. Und wenn ich mich in 5 Jahren beleuchten müsste, dann würde ich sagen, unser Ziel muss da sein, zunächst mal sportlich in der zweiten Liga komplett angekommen zu sein, uns dort etabliert zu haben, um alles dort eben auch dann konkurrenzfähig abwickeln zu können. Vielleicht darf man sogar dann mal irgendwann sogar den Blick nach oben richten. Also ja, ich selber habe beim Eishockey nun mal auch bis zur Champions League alles mitbegleitet. Warum darf man diese Ziele nicht auch hier beim Handball mittlerweile auch entwickeln? Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Ich würde mich freuen, wenn in 2 Jahren oder in 3 Jahren wir in der Jaila Arena einen entsprechenden Zuspruch haben, dass wir die Spieltage mit Leben gefüllt bekommen, dass wir sportlich dort erstmal eine Rolle spielen und die Weiterentwicklung nicht gebremst wird. Das wäre eigentlich so erstmal mein erster Wunsch. Und in 5 Jahren ist ja dann hoffentlich die Glockenspitzhalle auch wieder spielfähig, die ja dann auch eine große Kapazität an Zuschauern bietet und dort auch mit Sicherheit die zweite Liga komplett abdecken könnte mit fast 4.000 Zuschauern, die dann da reinpassen würden. Also von daher, denke ich mal, haben wir erstmal eine gute Zukunft vor uns und hier steht eine sukzessive Weiterentwicklung im Vordergrund und da bin ich sehr optimistisch, dass wir es hinbekommen. Ich sehe das Ganze als Chance und die müssen wir nutzen und das ist auf dem besten Wege zu.
dann wünsche ich ein gutes Händchen bei weiteren so großen und wichtigen Entscheidungen, wie beispielsweise die Halle zu wechseln und so ein Risiko einzugehen. Ich würde mich natürlich aus persönlichen Gründen über einen weiteren Bundesliga-Verein in Nordrhein-Westfalen freuen. Da muss ich ganz ehrlich sein, das wäre natürlich eine tolle Geschichte und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich euer Projekt und eure Arbeit entwickeln wird. André, herzlichen Dank für deine Zeit und das soll es gewesen sein mit der nächsten Ausgabe von Kreisab. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Es gibt jetzt eine Woche Pause und dann schaltet ihr hoffentlich wieder ein. Bis dann. Tschüss.